Politik ist für mich strukturelle Gewalt, die es zu entlarven gilt, sagt der Romanheld Ilija Trojanow in dem Roman Doppelte Spur von Autor Ilija Trojanow. In dem Enthüllungsroman über die weltweiten mafiösen Verflechtungen von Politik und Wirtschaft macht der Autor sich selbst zur Hauptfigur. Ilija Trojanow, der Autor, ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wer ist Ihr Romanheld, dem Sie Ihren eigenen Namen leihen?
Er ist ein investigativer Journalist, der aber als schwieriger Zeitgenosse gilt. Das heißt, er packt immer schwierige Themen an, hat bislang nicht so wirklich großen Erfolg gehabt. Also er ist eher jemand, der irgendwo in der Ferne recherchiert, nach Hause kommt, die Leute sagen, na, so genau wollen wir es nicht wissen, wie du es recherchierst. Und jetzt auf einmal bekommt er zwei unglaublich brisante Leaks, also extrem viele Dokumente von zwei Whistleblowern, amerikanischer Geheimdienst und russischer. Das ist für ihn natürlich einerseits jetzt unglaublich aufregend, klar, das ist sein Metier, aber andererseits ist er schnell überfordert, denn wie im richtigen Leben auch, handelt es sich um zig, Zehntausende von Dokumenten, die natürlich schwer zu entschlüsseln sind, noch schwieriger aber, formt sich daraus eine plausible Erzählung. Die sind hier, dort und nirgendwo.
Er beginnt dann zu recherchieren und da tut sich für ihn ein Sumpf auf, der ihn ja quasi zu überwältigen droht. Unterstützt wird er dann in seiner Recherche von Boris. Wer ist denn Boris?
Boris ist ein sehr interessanter Typ. Er ist ursprünglich russischer Jude, in den 70er Jahren mit seinen Eltern ausgewandert, nach New York gekommen, nach Brooklyn, das berühmte Little Odessa, was quasi von Russen dominiert wird. Und schon im Flugzeug fällt ihm auf, da sitzt neben ihm ein Mann, der tätowiert ist. Es stellt sich heraus, dass mit diesen Auswanderern auch sehr viele Schwerkriminelle in die USA kamen. Der KGB hat sie absichtlich hereingeschmuggelt und die haben dann begonnen, neue Netzwerke in den USA zu schaffen. Interessant ist er deswegen, weil er wie viele Einwanderer tatsächlich noch an Ideale glaubt, die die einheimische Bevölkerung teilweise aufgegeben haben. Sowohl er als auch sein Vater nehmen die amerikanischen Werte ernst. Und deswegen ist er zu einem Journalisten geworden, der sich mit Geldwäsche, Korruption und so weiter beschäftigt.
Umso schockierender muss es dann für ihn sein, als Idealist, auf welche Machenschaften er dann stößt.
Das Schockierende bei diesen Machenschaften sind gar nicht die üblichen Verdächtigen quasi, sondern die Verflechtung von denjenigen, die eigentlich zuständig wären, dafür Kriminalität zu bekämpfen, und denjenigen, die sie betreiben. Gleich zu Beginn des Kennenlernens zwischen Ilija und Boris sagt er ihm, du darfst dir nicht zu viel erwarten vom FBI. Zwei der ehemaligen Direktoren sind dann Rechtsanwälte geworden und haben Mafiabosse verteidigt. Es ist ein System, in dem es wirklich einen fließenden Übergang gibt zwischen den verschiedenen Sphären und den verschiedenen Tätigkeiten und der Staat sehr wenig Interesse an den Tag legt, zum Beispiel die weltweite Geldwäsche zu bekämpfen.
Nun könnte man sich denken, das ist ja ein Roman, also mit fiktiven Elementen, dass Sie das erfunden haben, dieses System, was Sie gerade beschrieben haben. Aber es ist gar nicht erfunden, oder?
Es steht in der Tradition des sogenannten Schlüsselromans. Das gab es ja immer wieder, auch in der deutschen Literatur, dass man sich denkt, wieso soll ich eigentlich diese brisanten Fälle neu erfinden, wenn sie in der Realität schon zugespitzt genug sind, grotesk genug sind, absurd genug sind, bedrohlich genug sind. Ist es nicht vielmehr Aufgabe der Literatur, sie in Zusammenhänge zu bringen, sie in eine Dramatik zu bringen, sie so zu beschreiben, dass die Leserinnen und Leser sie lesen wollen? Denn das ist ja eines, glaube ich, unserer Kernaufgaben. Der Mensch ist so verfasst, dass er am Abend sich nicht unbedingt zu Hause hinsetzt und sagt, lass mich doch jetzt mal was über Geldwäsche lesen. Sondern man möchte ja eigentlich von der Welt ein klein wenig Distanz bekommen. Insofern ist es unsere Aufgabe, die wesentlichen Themen in das potenzielle Desinteresse der Lesenden hineinzuschmuggeln. Literatur ist auch eine Art Gleitmittel. Es gibt noch einen zweiten Grund, wieso ich beschlossen habe, die Bausteine, die Ziegel dieses Romans aus faktischem Material zu verwenden, dass nämlich heutzutage ein jeder erzählt, was er will. Also angefangen von die Präsidenten Trump und Putin bis hin zu jedem, der auf Facebook oder sonst wo tätig ist. Wir leben in Zeiten des freien Narrativs. Es ist offensichtlich nicht mehr verpönt, es ist auch nicht irgendwie unanständig, sich von einem Konzept der Wahrhaftigkeit oder der Faktizität gänzlich zu verabschieden. Wenn das aber das Biotop ist, in dem wir uns medial bewegen, dann muss sich natürlich ein Autor fragen, ist es nicht an der Zeit, das Faktische wieder durch die Hintertür hereinzutragen?
Also ich fasse das nochmal zusammen. Also es ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein Labyrinth, ein Gestrüpp auch an Detailwissen, was da auf uns eindringt und was eigentlich auch jeder im Internet über die skrupellosen Geschäfte der Trumps und Putins dieser Welt zusammentragen kann. Aber um das anschaulich zu machen, benötigt es einen Autor, der eine Geschichte daraus macht. War das Ihre Motivation für den Roman?
Genau, das ist das eine. Das andere ist, man braucht sehr viel Zeit. Ich habe 3 Jahre recherchiert. Wer hat schon als Berufstätiger 3 Jahre Zeit, um sich dem auszusetzen? Ich würde sagen, es gibt noch was Drittes. Im Roman gibt es immer Ebenen der Reflexion. Das heißt, im Gegensatz zum Sachbuch, wo vermeintliche Fakten aneinandergereiht werden, können wir im Roman darüber reflektieren, was heißt überhaupt heutzutage Wahrheit? Was ist die Aufgabe von Journalisten? Was ist eigentlich die Verantwortung eines Menschen, der sich als in Anführungszeichen guter Demokrat versteht? Wie sind die Formen der Erkenntnis beziehungsweise die Formen der Fälschung und der Lüge? Das nennt man sozusagen im Fachvokabular die Metaebenen und das kann man natürlich in einem Roman alles wunderbar aufzeigen und reflektieren.
Im Mittelpunkt der mafiösen Strukturen, der Machenschaft der Oligarchen und Milliardäre stehen mächtige Männer. Der eine hat den Spitznamen der Schiefe Turm und einer hat den Namen Mikhail Ivanovich. Das sind Donald Trump und Putin, oder?
Genau. Zunächst haben mich die Menschen gefragt, wieso heißt der Schiefe Turm? Dann habe ich gefragt, seid ihr nicht der Ansicht, der Name passt besser zu ihm als Trump? Und dann stimmen alle zu. Und das hat natürlich auch geholfen, den Roman schreiben zu können. Denn der Name Trump wie auch der Name Putin sind ja dermaßen besetzt, die sind ja allgegenwärtig, dass man natürlich als Romanautor dann schon ein bisschen eingeschränkt ist, ein bisschen auch vielleicht eingeschüchtert in seiner Fantasie. Also insofern, das war für mich wichtig. Ansonsten kommen ja unglaublich viele, sei es Oligarchen, Mafiosi, Richter und so weiter, mit ihrem eigenen Namen vor.
Der schiefe Turm, also Trump, wird Zielobjekt russischer Geheimdienste. Hintergrund ist, dass Trump durch russisches Geld einige Male, ich glaube 4 Mal sind es, vor dem Bankrott gerettet wird. Welches Interesse steckt denn dahinter?
Also was ich recherchiert habe, ist, dass die osteuropäischen Geheimdienste schon in den 80er Jahren begonnen haben, sich mit Trump zu beschäftigen, weil er in erster Ehe eine Tschechin geheiratet hat. Dann wurde das Material an Moskau weitergeleitet. Deswegen hat der sowjetische Botschafter bei der UN von sich aus Trump damals aufgesucht, ihn eingeladen. Der KGB hat diesen Besuch organisiert und seitdem fließt russisches Geld in die verschiedenen Projekte und Unternehmungen von Trump. Der Grund ist ganz einfach, er war so etwas wie der Waschsalon oder einer der vielen Waschsalons in den USA. Das haben wir jetzt wieder in der New York Times gehört, dadurch, dass er ja offensichtlich ein Meister ist der Steuervermeidung und der buchhalterischen Fälschung, ist im Laufe der Jahrzehnte sind Milliarden durch ihn geflossen. Also bei den Casinos zum Beispiel. Die Casinos wurden dann auch verurteilt wegen massiver Geldwäsche. Bei Immobilien, russische Oligarchen haben auf einmal ein Grundstück unbesehen für 95 Millionen Dollar gekauft. Der teuerste Preis, der jemals ausgegeben wurde. Golfclubs, einige der Golfclubs hat er Cash gezahlt und sein Sohn hat sich irgendwann mal verplappert, das sei russisches Geld und so weiter und so fort.
Sie haben gerade gesagt KGB, dann ist in Russland einiges zusammengebrochen. Ja, da ist doch erstmal ein Freiraum, da entsteht was Neues, aber trotzdem ging das immer so weiter?
Die eine Figur in meinem Roman sagt, der KGB kann nicht sterben, der KGB müsste vernichtet werden. Aber leider sind die Drachentöter vor den Drachen ausgestorben. Der KGB, das beschreibe ich ja, der KGB hat sich einfach umgewandelt. Der KGB hat schon vor 89 und vor 91 Außenstellen in der ganzen Welt aufgebaut, investiert und hat sich von einer Staatsorganisation in eine oligarchische kriminelle Organisation verwandelt. Das heißt, natürlich besteht er nicht mehr unter dem Namen. Aber die Art und Weise, wie Putin und sein Regime funktioniert, entspricht ja fast gänzlich einer Mischung aus Geheimdienst und Mafia.
Eine andere wichtige Figur in Ihrem Roman ist ein Mann namens Wasserstein. Dahinter verbirgt sich der Milliardär Epstein. Der steht nun wirklich für die völlige moralische Enthemmung des kapitalistischen Systems. Was macht seine Bedeutung in diesem System aus?
Mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass viele dieser Leute, die in diesen finanziellen und wirtschaftlichen Machenschaften verstrickt waren, auch enge Kontakte zu Jeffrey Epstein hatten. Und irgendwann mal ist mir klar geworden, die moralische Verwahrlosung dieser Menschen kann man, glaube ich, nicht besser beschreiben als an diesem Menschen Epstein, der natürlich selber ein unglaublich schlimmer Verbrecher ist, weil er jahrzehntelang Mädchen missbraucht hat. Aber genauso schlimm finde ich es, dass diese ganze Schicht weiterhin mit ihm verkehrt hat, ihn gedeckt hat, ihn hofiert hat, auch nachdem er verurteilt war und wieder freigekommen ist, weiterhin mit ihm Geschäfte gemacht hat. Wenn unser einer irgendwie einen kleinen Diebstahl machen würde, dann würden uns die Leute schon schief anschauen. Das gilt in jenen Kreisen offensichtlich überhaupt nicht.
Wenn man das recherchiert oder auch wenn man das liest, fragt man sich am Ende, in welcher Welt leben wir eigentlich? Also so schockierend ist das. In Ihrem Roman gerät Ilija Trojanow ja auch am Ende aus der, wie heißt es, professionellen Fassung und flieht dann in den Dschungel. Also er kann das nicht mehr ertragen?
Na, er muss auch untertauchen. Also beide müssen dann untertauchen, weil ihre Wohnungen durchsucht werden von Geheimdiensten. Am Rande des Dschungels deswegen, weil das sozusagen ein Ort ist, symbolisch, wo vielleicht was Neues entsteht. Nicht realpolitisch, aber der Dschungel ist ja sozusagen die Urkraft der Schöpfung, aus dem heraus alles Mögliche noch passieren könnte.
Da darf auch schon mal ein Pater neben dem Ich-Erzähler Platz nehmen und sich kurz mit ihm unterhalten. Der Pater Giacomo aus einer Barockkirche in Wien, der setzt sich dann neben den Ich-Erzähler. Was ist das für ein Typ?
Pater Giacomo ist ein ganz großer Augustinus-Fan. Und der ist deswegen wichtig, weil ich, während ich den Roman gelesen habe, auch Augustinus gelesen habe. Und ich war völlig frappiert, wie zeitgemäß seine Überlegungen sind. Der hat einige der, finde ich, pointiertesten und klarsten Überlegungen über, was ist überhaupt Wahrheit, wie funktioniert Lüge, was passiert mit Menschen, die quasi nur noch verschiedene Formen der Lüge kennen. Insofern erschien mir das ganz wesentlich, darauf hinzuweisen, dass Wahrheit ja auch eine metaphysische Ebene hat. Das ist ja nicht nur damit getan, zu sagen, 2 und 2 ist 4, sondern, wie Gandhi ja einmal sehr schön formuliert hat, Wahrheit ist das Lebensziel, das existenzielle Ziel, dem wir entgegenstreben müssen. Das heißt, es geht nicht darum, dass man es einkauft und in seinen Korb tut und sagt, so, ich habe jetzt die Wahrheit, sondern es geht wirklich um eine Haltung, um ein Streben, um eine Sehnsucht nach etwas Höherem. Und das symbolisiert in dem Fall Augustinus und Augustinus durch Pater Giacomo.
Steht am Ende auch der Satz, um zu lügen, muss man von der Existenz der Wahrheit wissen. Und dann sagt der Ich-Erzähler, Sie haben zu viel Augustinus gelesen. So endet dann der Roman. Ein anderer Satz von Pater Giacomo ist, Ilija, es gibt 2 Arten von Menschen, die nicht Nein sagen können, die Heiligen und die Nutten. Zu welchem gehören Sie?
Da muss ich jetzt Ehre, wem Ehre gebührt, sagen, dass der mit mir befreundete Pater von der Kirche gegenüber meiner Wohnung in Wien tatsächlich eines Tages das zu mir sagte, als ich ihm sagte, ich bin erschöpft. Und er sagte, wieso? Ich sagte, ich kann nicht Nein sagen, ich mache zu viel. Und dann hat er diesen Satz gesagt. Und ich fand diesen Satz großartig, weil er mich wirklich gezwungen hat, über mich nachzudenken. Weil man natürlich erst einmal sich selber rechtfertigt mit, ich mache das zum Wohle der Menschheit, NGOs, Medien, keine Ahnung. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch eine Verbeugung vor der eigenen Eitelkeit. Und da kommt sozusagen die Prostitution symbolisch gesprochen rein. Und insofern war das ein Satz, der sehr mich gezwungen hat, in den Spiegel zu gucken und einige unangenehme Fragen über mich selbst zu stellen.
Also diese Ambivalenz dieses Gefühls auch für sich wahrzunehmen. Wahrheit ist das große Stichwort. Augustinus haben Sie zitiert, wir brauchen eine Wahrheit. In einer Rezension über Ihren Roman wurden Sie als wirklich altmodischer Autor bezeichnet, der noch an die Wahrheit glaubt. Sind Sie das?
Das war unglaublich dämlich, ja. Also die Wahrheit quasi als Mode darzustellen, da kann man den Autor ja eigentlich überhaupt nicht ernst nehmen. Also entweder die Wahrheit hat eine Notwendigkeit, nimmt einen entscheidenden, zentralen Raum ein im Leben, sowohl der Einzelnen als auch der Gesellschaft. oder nicht. Aber das kann unmöglich vom Zeitgeist abhängig sein oder von Befindlichkeiten oder vom Diskurs oder von sonst irgendetwas. Ich glaube nicht, dass es altmodisch ist, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass die Reaktion auf die Beliebigkeit des Internets genau das sein wird, dass die Leute wieder sich zurückbesinnen werden, in welcher Form diese Wahrheit auch jeweils strukturiert und definiert sein mag. Natürlich in einer pluralistischen Gesellschaft wird es sehr viele Entwürfe geben. Aber ich glaube schon, dass eine Rückbesinnung geben wird auf etwas, was so wertvoll ist, dass man von sich aus sagen könnte, ich bin bereit, mein Leben dafür zu investieren, ich bin bereit, etwas dafür zu riskieren, ich bin bereit, Unannehmlichkeiten, vielleicht sogar Schmerzen, vielleicht auch Lasten auf mich zu nehmen, weil ich von dieser Wahrheit überzeugt bin. Denn wenn es das nicht gibt, wenn es nicht etwas gibt, wozu man bereit ist, wirklich über sich hinauszuwachsen, dann verbleibt das Leben ja wirklich in einer materiellen Kleinwüchsigkeit, die traurig ist.
Und was ist die Wahrheit? Ist das unsere Einigung, dass wir vom Humanismus überzeugt sind, dass das menschliche Leben schützenswert ist? Ist das die Wahrheit, das Empathievermögen? Ist das die Wahrheit?
Also ich glaube, Empathievermögen ist eher Gott gegeben. Also das würde ich jetzt überhaupt nicht als Wahrheit betrachten. Nein, die Wahrheit ist, glaube ich, schon etwas, wie ist der Mensch konstruiert? Das heißt, was hat der Mensch für Bedürfnisse, die wir respektieren müssen? Und was für Rechte, für Haltungen, für Positionen, die in einer Gesellschaft ausgeglichen werden müssen? Also ich würde sagen, eine Form des ethisch hohen Umgangs miteinander, den wir ja in verschiedenen Epochen der Gesellschaft unterschiedlich immer wieder, auch dank natürlich großer ethischer und philosophischer Entwürfe und spiritueller Sehnsüchte, haben wir ja immer wieder etwas entwickelt, was uns als Menschen erhöht. Das heißt, ich würde sagen, die Wahrheit ist das, was uns zu mehr macht, als nur zu einem essenden, schlafenden, materiellen Wesen.
Das sind sicher unbestritten auch zivilisatorische Errungenschaften, die wir jetzt aber anscheinend aufs Spiel setzen. Wenn man Trump beobachtet, gerade jetzt im Präsidentschaftswahlkampf, dann hat man das Gefühl, dass diese zivilisatorischen Errungenschaften gar nichts mehr bedeuten.
Ja, und das Interessante ist ja, von wem er unterstützt wird. Also zum Beispiel die evangelikalen Kirchen in den USA gehören ja zu seinen schärfsten Unterstützern. Da sieht man ja, finde ich, auf eine besonders ironische, um nicht zu sagen tragische Weise, dass Ideologie sich vor Wahrheit schiebt. Das heißt, die Wahrheit in dem Fall ist ja evident. Das ist kein Mensch, den man in irgendeiner Weise als moralisches Wesen ernst nehmen kann. Aber die Ideologie, wir müssen alles tun, um gewisse Sachen zu verhindern, was sich gleichgeschlechtliche Ehe oder was in diesem Kulturkampf alles auf den Fahnen geschrieben steht, die ist dann so dominant, dass man jemanden, der eigentlich in diesem Fall bei den evangelikalen Kirchen ferner ist vom Beispiel Christi, als man sich es überhaupt nur vorstellen kann, trotzdem unterstützt man so jemanden. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, dass wir in Zeiten leben, in denen der holistische Anspruch wirklich verloren gegangen ist und man nur noch strategisch, punktuell sich sagt, okay, wen unterstütze ich, damit er mir da hilft? Das ist zu einem Geschäft geworden, zu einem Geschachere um bestimmte gesellschaftliche Positionen. Und wo sind die Menschen, die aufstehen und sagen, es gibt eine Grenze und diese Grenze kann nicht überschritten werden?
Am Ende Ihres Romans gibt es Demonstrationen der Aktivisten des Augenblicks, so nennen Sie das. Und da ist eine flammende Rede einer jungen Frau. Könnte das Greta Thunberg sein?
Nein, das ist die Hauptfigur meines nächsten Romans. Sia heißt sie und sie ist eine Zeitreisende. Sie kommt aus der Zukunft. In der Zukunft gibt es eine utopische Welt, in der diese Erhöhung der Gesellschaft der Menschen vollbracht ist. Und die Zeitreise ist erfunden worden. Und deswegen gibt es junge Aktivistinnen und Aktivisten, die sagen, wir müssen in die Geschichte zurückgehen, um diesen armen früheren Generationen mal ein bisschen unter die Arme zu greifen. Sie ist eine von diesen Aktivistinnen.
Was macht Ihnen denn Hoffnung, wenn wir ins Internet schauen, all die Internetblasen, die selbstreferenziell sind, die sich nur auf sich selbst beziehen, der amerikanische Wahlkampf, jetzt scheint es wieder in den Swing States zu kippen, immer mehr Anhänger von Trump werden aktiv. Was macht Ihnen Hoffnung?
Ironischerweise macht mir Corona Hoffnung. In der Corona-Zeit haben wir schon eine Rückbesinnung auf Wesentliches, sei es in der Familie, sei es bei der Beschäftigung. Viele Menschen, das haben ja auch viele Buchhändler erzählt, haben zum Beispiel mehr gelesen. Ich habe noch nie so viele Zuschriften auf ein Buch bekommen wie auf dieses. Viele Menschen haben ein bisschen mehr Zeit gehabt, vielleicht etwas nachzudenken. Und es gibt natürlich relevante Fragen. Also ist zum Beispiel unser System, das auf Wirtschaftswachstum aufgebaut ist, ist das überhaupt in dieser Form langfristig aufrechtzuerhalten, wenn schon eine Pandemie, die ja in keiner Weise eine wirklich schlimme Katastrophe ist im Vergleich zu so etwas, was zum Beispiel der Klimawandel hervorrufen könnte, wenn diese Pandemie schon das System eigentlich in den Rand seiner Leistungsfähigkeit bringt, dann müssen wir uns auch grundsätzlich Fragen stellen, ob dieses System in dieser Form menschenwürdig ist und der Natur angemessen ist. Und insofern braucht es offensichtlich Krisen. In fast allen meinen Romanen spiele ich ja mit diesen Konzeptionen von Hölle und Paradies. Es ist so, dass manchmal in der Hölle ein neues Paradies geboren wird, weil die Menschen zurückgeworfen sind auf sich selbst. Das heißt, sie müssen nachdenken, sie müssen sich organisieren, sie müssen neue Strukturen schaffen. Es entstehen neue Formen sowohl des Denkens als auch des Handelns.
Corona macht wie unter einem Brennglas viel Ungerechtigkeit auch in diesen kapitalistischen Systemen sichtbar. Nehmen wir aber ein Beispiel wie die Fleischindustrie, Tönnies. Was ist da sichtbar geworden? Was für schlimme Zustände, schlimm für Tiere, schlimm für die Arbeiter, schlimm für uns, weil das Fleisch ungesund ist. Und doch wird jetzt alles so weitergemacht, wie man es vorher gemacht hat. Es ändert sich doch nichts, weil nichts aus Einsicht geschah.
Es gibt jetzt doch einige Gesetzesvorlagen, die da eine gewisse Verbesserung vorsehen. Mal sehen, was passiert. Wir wissen, dass die Zahl der Menschen, die sich vegetarisch ernähren und vegan, zunimmt. Und wir wissen auch, dass die Preise für Fleisch zu niedrig sind. Wir müssten reale, ökologisch und menschlich reale Preise zahlen. Dann, glaube ich, wird es tatsächlich eine Anpassung geben der Essgewohnheiten. Da bin ich eigentlich optimistisch. Der Mensch ist schon in der Lage, sowohl als Individuum als auch als Gesellschaft Lehren zu ziehen. Also das hat die Geschichte immer wieder gezeigt. Ich glaube aber, wir müssen zu einem Punkt kommen, in dem wir tatsächlich das strukturelle Unvermögen dieses Systems analysieren, verinnerlichen und sagen, innerhalb einer oder zwei Generationen müssen wir dieses System verwandeln in etwas, was tatsächlich den Namen gerecht und nachhaltig verdient. Das ist es im Moment überhaupt nicht. Und wir trösten uns ein wenig in diesem Land, weil hier die Situation natürlich im internationalen Vergleich privilegiert ist. Aber wenn man so wie ich oft in anderen Ländern ist, das ist teilweise inzwischen ein völlig dysfunktionales System. Also die sozialen Ungerechtigkeiten und die ökologischen Zerstörungen sind desaströs. Eigentlich weiß jeder, dass das so nicht weitergehen kann. Also mit Sicherheit nicht 50 oder 100 Jahre. Das heißt, was für Krisen brauchen wir, damit dieses Wissen, das verdrängt wird, zu einer Handelsdynamik führt?
Vielen Dank, Ilya Trojanow. Vielen Dank für das Interview und vielen Dank für das erhellende Buch, das uns sehr deutlich macht, an welchem Abgrund wir stehen und wie groß die moralische Verwahrlosung ist, die hinter den Systemen Trump und Putin steht. Ein Buch, das eigentlich, ja, ich sag mal, Pflichtlektüre in allen Oberstufen in den Gymnasien sein sollte. Ilya Trojanows Enthüllungsroman heißt Doppelte Spur. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen. Es hat 235 Seiten, kostet 22 Euro. Dankeschön.